Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Die Woche, der Rückblick im DVZ-Podcast.
Der litauische Transportdienstleister Girteka gehört zweifellos zu den ganz Großen im Straßengüterverkehr. Und der Professionalisierungsgrad ist hoch. Doch damit will sich Jeroen Eising, der das Unternehmen seit Sommer 2023 leitet, nicht zufrieden geben. Er hat ehrgeizige Ziele. Wo der Girteka-CEO ansetzen will, welche Umsatzzahl er anpeilt und mit welchem Konzept er dem Fahrermangel begegnet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute um den möglichen Verkauf von GXO, die Wachstumsstrategie der Speditionssparte von DHL und einen neuen Dekarbonisierungsindex der Boston Consulting Group. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, auch in dieser Woche hat sich wieder mal ziemlich viel getan, kann man sagen, ne? Und einiges war sicherlich überraschend auch, würde ich mal so vorwegnehmen. Aber bevor wir einsteigen und uns mit diesen Sachen dann auseinandersetzen, am Wochenende packst du ja deine Koffer, denn in Berlin, da lockt ja die Neuauflage des Deutschen Logistikkongresses, die Supply Chain CX, natürlich ausgerichtet von der BVL, das ist ja die Bundesvereinigung Logistik. Und das soll ja ein kompletter Neustart sein. Was steckt denn da genau dahinter?
Ja, mit der Supply Chain CX oder, ja, man muss sich noch erstmal so dran gewöhnen, ne? Wie nennt man die kurz? Irgendwie vielleicht SCCX oder einfach nur CX, ne? Jedenfalls will sich die BVL vom Konzept der vergangenen Jahre lösen und jetzt andere Zielgruppen ansprechen. Neben Top-Entscheidern und C-Level-Managern sollen in diesem Jahr verstärkt Besucher aus dem mittleren Management sowie Berufseinsteiger und Studierende das Format so als Wissensbörse und eben natürlich auch, wie in den Jahren zuvor ja auch schon immer, zum Networking nutzen.
Naja, also das klingt ja jetzt erstmal logisch und auch nachvollziehbar, dass auch die künftigen Entscheider mit eingebunden werden. Ne? Die werden ja irgendwann in einer ganz anderen Position möglicherweise sein. Aber ansonsten bleibt es ja bei der Mischung aus Kongress und Expo. Wobei es auch im Expo-Bereich kleine Bühnen gibt, auf denen dann in erster Linie operative Themen aufgegriffen werden sollen.
Ja, also ich denke mal schon, dass das alles ein bisschen anders aussehen wird. Also ich bin sehr gespannt. Wir können uns dann ja hinterher auch nochmal darüber austauschen. Aber auf alle Fälle kann sich das Programm wirklich sehen lassen. So viel kann man jetzt schon sagen. Rund 220 Referenten sprechen in 90 Sessions über Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Resilienz. Ja, und natürlich über die Transformation, die ja auch die Logistik-Dienstleistungsbranche betrifft.
Naja, und du bist da natürlich mittendrin mit dem Team der DVZ. Und unter uns, da bin ich ja schon so ein klein bisschen neidisch, denn man kommt ja doch nur selten so hautnah an die CEOs und Vorstände von DHL, DPD, Mosolf, Otto, Bosch, Volkswagen etc. ran. Ja. Naja, aber das Ganze findet ja erst in der nächsten Woche statt. Lass uns mal an dieser Stelle in diese Woche zurückkehren. Unser Kollege Tobias Löw hat sich nämlich mit dem CEO von Girteka unterhalten. Und worum es dabei ging, darüber hören wir gleich mehr nach einer kurzen Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, da sind wir wieder und jetzt geht's um Girteka, genauer gesagt um den CEO Jeroen Eising, der vor gut einem Jahr den Chefsessel des litauischen Transportdienstleisters von Gesellschafter Edvardas Licovičius übernommen hat. Im Gespräch mit Tobias zeigte sich der 51-jährige Niederländer durchaus zugänglich und skizzierte die Pläne für die nahe Zukunft.
Ja, aber die scheinen mir ziemlich ambitioniert zu sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll sich ja der Umsatz der Gruppe bis 2030 auf 3,5 Milliarden Euro verdoppeln. Also das wäre rein rechnerisch in den kommenden 6 Jahren eine jährliche Wachstumsrate von 11-12% und das unter den gegenwärtigen Marktbedingungen. Also wie sollen das gehen?
Eising setzt zunächst nicht alles auf eine Karte. Zwar liegt der Schwerpunkt auf dem Transport temperatursensibler Güter. In diesem Segment sind die meisten der 6000 Lastzüge unterwegs, die Girteca mittlerweile betreibt. Aber 600 Fahrzeuge sind auch im Linienverkehr für Speditionen unterwegs, wobei Girteca auch ein Speditionsgeschäft aufbaut. Und das Wissen darüber hat Eising schließlich aus seiner Zeit bei C.H. Robinson mitgebracht.
Naja, aber... Und das finde ich spannend. Die Speditionssparte wird ja nur zu einem kleinen Teil auf die eigene Fahrzeugflotte von Girteca zurückgreifen. In fast 80% aller Fälle will das Unternehmen ausschließlich als Verlader auftreten. Sonst ließe sich, so sagt Eising zumindest, kein weiteres Geschäft aufbauen. Dabei will sich der Manager nicht auf ein Segment konzentrieren, sondern alles befördern, was man in Kofferaufliegern befördern kann. Und ist ja auch ganz klar, wenn man dieses umsetzt, dann lassen sich natürlich auch die Leerkilometer in der Flotte minimieren.
Ja, sollte man meinen. Mal sehen, ob das klappt. Aber sag mal, wenn Girteca weiterhin auf ein starkes Transportgeschäft setzt, dann braucht das Unternehmen einen ständigen Nachschub an Fahrern. Wo sollen die denn herkommen?
Ja, das ist eine gute und auch gar nicht wirklich schwer zu beantwortende Frage. Dass immer weniger Fahrer in der EU gibt, werben die Litauer neue Fahrer verstärkt in Drittmärkten wie Kasachstan und Kirgisien, aber auch in Indien oder Pakistan an. Und zumindest in den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken haben die auch Büros vor Ort. Das heißt also für die Fahrer, dass sie jetzt auf der einen Seite keinen Personalvermittler bezahlen müssen. Das ist ja doch ziemlich teuer in diesen Ländern. Und zum anderen müssen sie auch nicht zum Bewerbungsgespräch nach Vilnius fliegen.
Aber es geht auch schnell. Girteca muss pro Woche mindestens 40 bis 50 neue Fahrer einstellen, um den Personalbestand von derzeit 12.000 Fahrern halten zu können. Wenn die Flotte weiter wächst, tja, dann muss die Rekrutierung noch schneller laufen.
Naja, das wäre auch möglich, denn wie Eising gesagt hat, ist der Kostenvorteil der litauischen Spediteure gegenüber dem Wettbewerb in westlicheren EU-Ländern, dieser Kostenvorteil ist erheblich zusammengeschrumpft. Und das heißt ja nichts anderes, als dass die Fahrergehälter auch durchaus attraktiv für Fahrer aus Drittstaaten sind.
Gut, wenn man das Kostenthema weiter spinnt, dann wird auch klar, warum Girteca weiter in Technologie, IT und künstliche Intelligenz investiert. Es geht schlicht und ergreifend darum, die Systeme noch schlanker und effizienter zu machen.
Naja, also wie natürlich in vielen anderen Unternehmen auch, da hat er ja nur nicht viel Neues erzählt. Wir wollen ja an dieser Stelle nicht alles vorwegnehmen, was Tobias herausgefunden hat in dem Gespräch und für diejenigen, die da gerne ein bisschen tiefer einsteigen wollen, habe ich den Link zu dem lesenswerten Interview in die Shownotes gestellt. Und natürlich, DVZ-Abonnenten können das kostenfrei lesen.
Ja, das lohnt sich. Nicht ganz so greifbar wie das, was Jerome Eising mit Girteca vorhat, ist unser nächstes Thema. Es geht um einen... Ja, sagen wir mal, noch nicht ganz so spruchreifen Deal, denn es ist durchgesickert, dass derzeit vertrauliche Gespräche über einen möglichen Verkauf des US-Logistikdienstleisters GXO laufen. So, da hat wohl jemand einen anonymen Tipp gegeben, oder?
Ja, aber was ist da wohl so dran? Ne? Also möglich wäre es natürlich. Denn GXO wäre ja durchaus ein interessanter Übernahmekandidat. Das Unternehmen ist in den USA gut aufgestellt und hat sich ja in den vergangenen beiden Jahren eine mehr als solide Basis in Großbritannien dazu gekauft. Ne, vor zwei Jahren war das der Handelslogistiker Clipper. Der ist für rund 1 Milliarde Pfund dann übernommen worden. Und in diesem Jahr kam dann Wincanton dazu. Und für das Unternehmen hat GXO etwas mehr als 600 Millionen Pfund gezahlt.
Das hat natürlich den Marktwert des Unternehmens in die Höhe getrieben. Rund 6 Milliarden US-Dollar soll GXO wert sein bei einem Umsatz von immerhin 9,8 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Das ist zwar noch nicht die Größenordnung von DB Schenker, aber schon ein ganz schöner Brocken, den ein Interessent erst einmal stemmen müsste. Derzeit soll ein Finanzberater sondieren, wer Interesse haben könnte. Möglicherweise könnte ja jetzt CVC dann doch noch zum Zuge kommen. Bei Schenker hatte der Investor mit seinen Partnern ja zuletzt den Kürzeren gezogen.
Ja, aber Robert, ist ja klar, das sind natürlich nur Spekulationen. Nichts Genaues weiß man nicht, wie man so schön sagt. Vielleicht kommt es ja auch gar nicht zu irgendwelchen weiteren Verhandlungen. Es kann ja auch durchaus sein, dass das schon frühzeitig festgestellt wird. Das wird nichts. Aber was man durchaus berücksichtigen sollte, GXO verfügt natürlich über gewaltige Assets, also 970 Logistikanlagen weltweit mit einer Gesamtlagerfläche von 18 Millionen Quadratmetern. Das könnte natürlich für manchen wirklich reizvoll sein. Und auch die Vertriebspipeline kann sich sehen lassen. In der steht nämlich ein Neugeschäft in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar.
Ja, wir werden das im Auge behalten. Wechseln jetzt aber mal von den USA nach Deutschland zu DHL Global Forwarding. Die Speditionssparte der DHL Group spielt in der Wachstumsstrategie des Konzerns eine wichtige Rolle. Bereichsvorstand Tim Scharwart setzt verstärkt auf die Kundensegmente E-Commerce, erneuerbare Energien und auch Healthcare und schloss im Gespräch mit unserem Kollegen Lutz Lauenroth auch Akquisitionen nicht aus.
Ja, aber erstmal geht es doch um die Wachstumsziele, die Scharwarts Chef, der CEO Tobias Meyer, mit der neuen Strategie 2030 ausgegeben hat. Der sagte nämlich ganz konkret, dass sich der Umsatz bezogen auf das Basisjahr 2023 in den kommenden 7 Jahren verdoppeln soll. Das haben wir ja schon mal gehört heute. Im Jahr 2030 müsste also der Konzern dann 120 Milliarden Euro erlösen.
Das klingt herausfordernd, doch in der internationalen Spedition spielt das Thema Umsatz ja eher eine untergeordnete Rolle, denn die Volatilität der Frachtreiten in der Seeschifffahrt oder auch in der Luftfahrt verzerren das Bild. Klar, dass Scharwart lieber über Mengen spricht und da kündigte er an, dass seine Sparte stärker wachsen werde als der Markt. In diesem Jahr wären das 3,1 Millionen TEU Seefracht und 1,7 Millionen Tonnen Luftfracht. Welche Mengen aber 2030 transportiert werden sollen oder können, dazu wollte er jetzt nichts Konkretes sagen, nur so viel. Man habe sich intern sehr ambitionierte Ziele gesetzt.
Ja, das schön. Das ist doch wunderbar. Also ich glaube nicht, dass Volumen jetzt um jeden Preis aufgebaut wird. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und ganz sicher wird sich natürlich auch DHL Global Forwarding darauf konzentrieren, ein profitables Aufkommen ins Netz zu holen. Und dabei soll dann ein Strategiewechsel helfen. Die klare Vorgabe für die kommenden Jahre ist nämlich, dass sich das Unternehmen stärker auf kleine und mittelständische Unternehmen konzentriert, also auf die zugeht als Kunden. Und derzeit ist nämlich die DHL-Speditionssparte noch viel zu großkundenlastig. Die machen nämlich im Moment 60% des Volumens aus und das soll anders werden. Das Verhältnis zwischen großen und mittelständischen Kunden soll mindestens bei 50-50 nachher liegen.
Da Scharwart aber auch das Ziel ausgegeben hat, das Volumen der Großkunden zu halten, ist klar, dass der Mittelstandsinitiative von DHL Global Forwarding ziemlich groß angelegt ist und den Markt ordentlich in Bewegung bringen dürfte. Interessant am Rande ist, die Spedition soll möglichst organisch wachsen.
Naja, aber Zukäufe schließt Scharwart ja auch nicht aus. So zum Beispiel sagt er im Bereich Life Science und Healthcare, das wäre ganz interessant. Und naja, wer da mehr wissen will, dem empfehle ich mal, den Artikel von Lutz Lauenroth komplett zu lesen. Auch dieser Link steht in den Shownotes.
Machen wir jetzt mal einen Abstecher in die Beraterszene.
Auch sehr gerne, ja.
Die Boston Consulting Group hat nämlich einen neuen Index entwickelt, den BCG Logistics Decarbonization Index. Er zeigt, ja was, wie der Name schon sagt, wie die 100 größten Logistikdienstleister in Sachen Dekarbonisierung aufgestellt sind. Und ich finde die Ergebnisse jetzt nicht gerade ermutigend, muss ich ehrlich sagen. Zwar haben viele Unternehmen konkrete Ziele und Strategien, aber tja, an der Umsetzung, da hapert es dann doch. Und die Umstellung auf klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen, die kommt nur schleppend voran.
Ja, das stimmt wohl, das kann man wohl sagen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Dekarbonisierung der Logistik ein ja schon durchaus kostspieliges Unterfangen ist. Und nicht überall steht ja das benötigte Kapital so ohne weiteres zur Verfügung. Da kann man keinen Panzerschrank aufmachen und sagen, okay, die paar Millionen, die hätten wir jetzt erstmal übrig. Aber immerhin, es gibt Fortschritte, auch wenn die jetzt im vergangenen Jahr, also 2023, da bezieht sich ja der Index drauf, eher gering ausgefallen sind.
Doch die BCG-Experten sind überzeugt, dass sich der Trend in Zukunft positiv entwickeln wird. Es gibt bereits einige Frontrunner, wie sie sagen. Ja, jo. Und diese Frontrunner, die gehen halt auch finanzielle Risiken ein. Und es geht weiter, sagt BCG-Analystin Anna Saltykova-Morozova. Sie ist überzeugt, zum einen die immer strengeren Nachhaltigkeitsvorschriften, die Logistikunternehmen in Zukunft zu mehr Anstrengungen zwingen werden. Und zum anderen steige auch die Zahlungsbereitschaft der Verlader, was sich künftig ebenfalls im neuen Index niederschlagen dürfte.
Ja, und wichtig ist natürlich immer, dass solche Indizes verständlich sind. Bei dem BCG Logistics Decarbonization Index werden halt die Dekarbonisierungsdaten komprimiert in einem einzigen Punktesystem dargestellt. Klar, es geht ja darum, Transparenz zu schaffen. Allerdings, und das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, der Index hat in seiner gegenwärtigen Form eine gewaltige Schwäche. Die Daten sind anonymisiert, was heißt, dass man eben nicht prüfen kann, wie weit die einzelnen Logistikunternehmen in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen bereits gekommen sind.
Das fände ich schon spannend und da bin ich sicher nicht der Einzige. Naja, wer weiß, vielleicht legt BCG ja noch nach. Für diejenigen, denen der allgemeine Blick auf den Transportsektor genügt, auch der BCG-Index ist in den Shownotes verlinkt.
Na, prima. Dann können wir ja noch einen Abstecher nach Berlin machen. Da gab es ja diese Woche eine Expertenanhörung zur Trassenführung für den Nordzulauf zum Brenner Basistunnel. Und wieder einmal zeigte sich ganz klar, wenn es um Infrastrukturprojekte geht, wird in Deutschland endlos debattiert und argumentiert. Und diesmal ging es erneut darum, ob die sogenannte Verknüpfungsstelle südlich von Rosenheim bei Kirnstein ober- oder unterirdisch gebaut werden soll.
Hier prallen natürlich Interessen aufeinander. Otto Lederer, Landrat des Landkreises Rosenheim, ist ein entschiedener Gegner der oberirdischen Lösung und malt die Folgen für die Anwohner in den düstersten Farben.
Oh wei.
Die heimische Landwirtschaft sei in Gefahr, die Tallage führe zu einer erheblichen Lärmbelastung und der Tourismus würde leiden. Natürlich sprang ihm die CDU-CSU bei und forderte ebenfalls eine Tunnellösung.
Ja, also Robert, das wäre natürlich technisch möglich, aber ganz ehrlich, das hätte auch schwer absehbare Folgen, wenn sich diese Alternative durchsetzen würde. Zum einen, und da bin ich ziemlich sicher, dürften die Kosten deutlich nach oben gehen. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter mal bei Großprojekten gemerkt. Und zum anderen könnte der Bau aufgrund der deutlich höheren Komplexität natürlich auch länger dauern als geplant. Und das darf man nicht vergessen. Der Brenner Nordzulauf, der soll bis 2032 fertig werden und das ist schon ein überaus ambitionierter Zeitplan, zumal der Bundestag ja erst im kommenden Jahr eine finale Entscheidung treffen soll.
Die DB will aber auf jeden Fall an der ursprünglichen Planung festhalten. Schließlich wurde die Trasse ja sehr sorgfältig geplant und sie soll nach derzeitigem Stand genehmigungsfähig sein, wie es so schön heißt.
Tja, ja. Wollen mal gucken. Du kannst ja, wenn du in Berlin bist, kannst du ja mal nachfragen. Nächste Woche auf der Supply Chain CX, da wird mit Sicherheit auch jemand von der Bahn rumrennen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht Frau Nikutta dort trifft oder vielleicht sogar Herrn Lutz.
Ne? Ja, mache ich, wenn ich mich da noch dran erinnere. Da gibt's ja immer so viele Eindrücke und so. Mal sehen, wie ich das alles verarbeiten kann. Aber schauen wir mal.
Jo.
Naja, jedenfalls, Sven, ich glaube, wir sind mal wieder am Ende unseres Wochenrückblicks für heute anbelangt. Und damit danken wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Mhm. Und natürlich können Sie diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und ebenso können Sie uns natürlich auch gerne Fragen, Anregungen und Kommentare schicken. Am besten per Mail an redaktion@dvz.de. Ja, und damit wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gerne nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen
und Sven Benühr.